Ja, guten Tag miteinander. Hallo zusammen, das ist Friendly Fire mit Marco Sommer und Laura Zimmermann. Wir haben heute wieder drei Themen, mehr oder weniger aktuell. Die CDU hat einen grossen Erfolg in Deutschland, in einem Bundesland, nämlich Sachsen-Anhalt. Dann gibt es eine Initiative, vielleicht von der SVP, gegen die SRG. Und drittens wollen wir noch darüber reden, dass G7 uns vorschreiben wird, wie unsere Steuern sollen aussehen. Über das dann auch diskutieren. Ja, Laura, wie sieht es aus? SRG als absolutes Ärgernis der Zeit. Siehst du das auch so oder nicht?
Ich habe ein Flashback ins Jahr 2018. Wir haben dort dann so eine Kampagne gemacht gegen die sogenannte No-Billag-Initiativen. Und ich habe schon dann immer gesagt, hey, SRG und auch das SRF und das Programm, das ist mir eigentlich gleich. Also mir geht es um Diskussion darüber, was muss im Jahr 2018 ist denn gewesen, jetzt 3 Jahre später, den Verfassungsauftrag, den Service Public können leisten. Und ich bin nach wie vor der Ansicht, wir brauchen in der Medienlandschaft Schweiz eine öffentlich-rechtliche und private Medienlandschaft, die sich gegenseitig ergänzt. Von dem her, nein, ich habe mehr so ein bisschen den Eindruck gehabt, ja, es ist irgendwie jemandem mal wieder das Thema oder das Feindbild ausgegangen und darum hat man jetzt mal wieder ein Salz vorgeholt. Wie ist es dir
also
gegangen?
Du findest den Vorwurf von der SVP, den findest du, wie soll ich sagen, weltfremd oder falsch? Oder wie tust du den beurteilen? Oder verstehst du ihre Haltung oder nicht?
Nein, ich verstehe es im Grundsatz überhaupt nicht, weil also im Prinzip sie sagen, ja, glaube, es ist ihnen alles zu links-grün im Hause SRG. Was heisst denn links-grün in Sachen Journalismus? Also ich nehme die SRG, und das ist vielleicht auch eine Kritik, so ein bisschen so wahr, dass man immer über jedes Stöckchen springt, das die SVP ihnen herhält. Die SVP ist total übervertreten auf diesem Sender. Für eine wählerstarke, aber trotzdem einfach für eine 30%-Partei. Und darum verstehe ich jetzt nicht so ganz.
Ja, wir können uns auch nicht beklagen.
Das ist völlig einverstanden. Also, das sage ich ja gar nicht. Also, ich glaube, das ist mehr so ein kleines, eine generelle Wahrnehmung. Aber ich verstehe natürlich nicht alles, wenn man sich so rechts positioniert wie die SVP, dann ist natürlich alles nebendran irgendwie links-grün. Und was meinen Sie denn mit dem? Von dem her, nein, ich verstehe das nicht. Also ich fände eher Diskussion sinnvoll. Also wenn man wirklich über das SRF reden will, dann schaut man mal genau her, was ist denn genau dort eigentlich momentan los? Wieso verlösen so viele Aushängeschilder den Sender? Was ist eigentlich die Qualität der Sendungen? Werden sie dem Service-Public-Auftrag gerecht? Und wie muss der vielleicht aussehen in einem digitalen Zeitalter? Aber es ist so plump, einfach zu sagen, weil sie einfach nicht genau das gesagt, was wir wollen. Darum sind sie jetzt links-grün. Das zieht natürlich bei der SVP-Wählerschaft, das weiss ich schon, und das Feindbild funktioniert. Aber die Diskussion müsste eine andere sein.
Erstens durch das Bagatellisieren. Aber zuerst einmal, gut, ich bin befangen, und das gerade mal deklarieren, meine Frau arbeitet bei der SRG. Und das Zweite ist aber auch, ich finde, die SRG braucht es. Das ist richtig. Der Service Public braucht es in einem viersprachigen Land. Das ist logisch. Es ist auch teilweise eben, es ist ein bisschen eine finanzielle Frage. Der Markt ist nicht so wahnsinnig gross. Heute ist das Argument ein bisschen weniger gut als früher, wo das Fernsehen wirklich noch sehr teuer war. Heute ist das eigentlich ein bisschen weniger der Fall im Internet. Kann man mit billigeren Methoden arbeiten, das ist offensichtlich. Aber grundsätzlich SRG finde ich, ist okay. Tue ich in Frage stellen. Zweitens finde ich auch, es ist sehr unterschiedlich. Ich meine, es gibt sehr viele gute Journalisten. Es gibt viele gute Journalisten, die auch durchaus probieren, ausgewogen zu sein. Wo das bei sich bemüht. Gleichzeitig ist es natürlich nicht so, wie du sagst, dass das einfach alles irgendwie aus der Luft gegriffen ist, dass man vorwirft, ja, es ist ein bisschen links-grün. Es gibt eine Studie von der Hochschule Winterthur selber, die herausgefunden hat, dass die SRG-Leute, also die SRG-Journalisten sich selber, so glaube ich, weiss jetzt zu allen immer irgendwie 80% als links bezeichnet. Ich meine, wenn du solche Daten hast, dann kannst du natürlich lange argumentieren und sagen, ja, nein, die sind alle professionell, das stimmt nicht, weil letztlich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es geht eigentlich nicht um Diskussionssendungen. Ich finde, bei den Diskussionssendungen, und da meine, da bin ich auch betroffen, ich tue mich auch nicht beklagen. In den Diskussionssendungen ist ja völlig klar, du brauchst beide Seiten. Deshalb kommt ein SVP zum Zug, es kommt aber auch eine Operation Libero zum Zug. Es ist logisch, dass du dort unterschiedliche Meinungen musst haben. Dort ist nicht das Problem, sondern das Problem ist eher ein bisschen, dass man das Gefühl hat, natürlich die anderen Berichterstattungen könnten ein bisschen mehr Objektivität angesagt sein, weil der Service Public, finde ich, ist ein wichtiger Gedanke, der braucht es, aber es ist auch eine moralische Verpflichtung. Also du, weißt, ich kann einen Journalismus machen, wo teilweise engagierter ist, als das die SRG machen kann, weil die SRG wird zahlt von allen Bürgern, oder? Von allen Steuerzahlern, ganz gleich, wo sie politisch stehen.
Findest denn du, es ist ja einiges ich komme dann auf das andere zurück, ist ja einiges im Gange im Hause SRF, insbesondere, man hat die publizistische Leitlinie total überarbeitet, Exponentinnen und Exponenten sollen sich nicht mehr dürfen politisch äußern auf ihren sozialen Medien und auf ihren Kanälen. Ist denn das richtig, deiner Meinung nach? Ja, das ist der Debattenkultur gut? Also, ich glaube, es ist wie, für mich geht die Diskussion völlig an einen anderen Punkt als die SVP oder wer auch immer die Gegner oder die Kritiker von der SRG her möchte. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie bedingungslos alles gut finde, was das SRF macht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich glaube, man hat es verpasst, in ein digitales Zeitalter überzugehen und sich zu überlegen, ja, was ist denn der Service-Public-Auftrag und im Spezifischen im Engeren noch der News-Auftrag, sage ich jetzt mal, der Informationsauftrag an die Bevölkerung in einem digitalen Zeitalter. Das ist mir, obwohl man umgerüstet hat, und das ist sicher gut, oder? Einfach 20 Jahre später als alle anderen öffentlich-rechtlich, hat man gefunden, wir machen jetzt auch noch einen Newsroom. Also, ich glaube, was ich schon auch wahrnehme, ist natürlich so eine Institution wie ein SRG, wie ein SRF, überall, wo Journalisten sind, die eine gewisse Bekanntheit haben, die eine gewisse Macht haben, ist natürlich Gefahr, dass die ewig lange in ihren Sesseln hocken, sagen wir es jetzt mal so. Und ich glaube, dort mehr Diversität, ja, da bin ich völlig bei dir, das würde ganz grundsätzlich im Journalismus gut tun, aber ich finde vor allem, die Diskussion muss dort herlaufen, wie, über welche Kanäle und über welche Themen und auch so ein bisschen, wie, nach welchen Standards,
gut, aber
oder
da ist jetzt ganz viel,
tust du dem Informationen
also, da ist jetzt aber ganz viele verschiedene Sachen zusammengebracht. Erstens, richtig. Publizistisches Leitbild. Ja, ich finde, wenn man bei der SRG schafft, als Journalist, dann kann man gewisse Sachen nicht machen, die man machen kann, wenn man in einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen arbeitet. Also erstens finde ich, es geht gar nicht, dass sie in Social Media sich dann politisch positionieren. Das finde ich schadet der Glaubwürdigkeit von der SRG ganz massiv. Ich darf nicht wissen, wo die Journalisten politisch stehen. Oder wir machen es gerade umgekehrt. Das fände ich auch noch gut. Dass wer bei der SRG schafft, muss sofort deklarieren. Und dann muss jedes Mal, wenn er etwas schreibt, dann schreibt irgendwie, Hans Meier hat das letzte Mal grün gewählt. Dann ist okay. Dann kann man gerade einordnen. Aber solange das der Service Public eigentlich daraus besteht, dass man ausgewogen muss sein, dass man beide Seiten muss anhören und dass man mehr oder weniger, ich meine, jeder Journalist hat irgendwo sein Wertsystem, das ist auch okay. Aber im Service Public, ja, du hast dort darauf zu verzichten, dass du deine politische Positionierung kannst zeigen. Das ist das eine.
Ja, also
das andere ist, jetzt, was ist die Rolle der SRG im Digitalen? Das ist meiner Meinung nach ein anderes Riesenthema. Und dort ist es, ja, dort ist es unbefriedigend, oder? Weil letztlich ist klar, das ist ein völlig neuer Markt. Und alle Regeln, die wir früher noch hatten für die SRG, auf eine Art stimmen die nicht mehr. Die SRG hat man geschaffen oder hat man verstaatlicht. Zuerst war das auch mal privat gewesen. Eigentlich hat man es verstaatlicht, wie man gesagt hat, Fernsehen ist wahnsinnig teuer. Beim Radio hat man es verstaatlicht aus politischen Gründen, weil 30 Jahre sind so wichtig gewesen, dass man gesagt hat, ja, wir können mit dem Bundesrat, das ist völlig offensichtlich gewesen, der Bundesrat hat früher noch die SDA, hat Nachrichten gelesen. Weißt du, es ist immer halb verstaatlicht. Man hat immer behauptet, es sei eine Genossenschaft, es sei ein Verein und so weiter. Tatsächlich ist es so gewesen, der Einfluss vom Staat auf die SRG ist von Anfang an gewesen. Da ist die Schweiz auch nicht allein gestanden. Das haben alle europäischen Länder gemacht. Das hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun gehabt. Von Anfang an ist der Staat reingekommen. Beim Fernsehen hat man früher noch eine gute Begründung gehabt, weil man gesagt hat, das ist so teuer, der Markt ist zu klein, deshalb müssen wir das halt so machen und dann müssen wir mit Gebührenzahlen überhaupt finanzieren. Das ist okay. Im Internet ist es eben viel komplizierter. Du könntest eigentlich auch sagen, im digitalen Raum, das ist völlig neu. Das gibt's nur Platz für Private. Dort muss die eigentlich der Staat gar nicht anfangen, sondern der Staat soll zuerst einmal schauen, was machen die Privaten. Und wenn man nach 10 Jahren herausfindet, hure sich, werden ganze Regionen werden abgehängt, ganze Regionen kommen nicht mehr vor im Digitalen, dann könnte man gezielt wieder Subventionen schaffen. Aber jetzt haben wir eine ungute Situation, oder? Jetzt haben wir einen riesen Block, die alte SRG, wo Kanäle hat wie Radio und Fernsehen, die eigentlich nach ganz anderen Regeln funktioniert haben früher, wo es eine gute Begründung gegeben hat. Jetzt im Digitalen ist es viel schwieriger, um den Service Public staatlich finanziert überhaupt zu begründen.
Nein, da bin ich völlig auf einem anderen Punkt, den du jetzt noch gar nicht erwähnt hast. Also erstens mal finde ich, man kann das gar nicht mit den Kanälen denken, oder? Also du musst eigentlich den Service Public Auftrag und generell Journalismus musst du kanalunabhängig denken, weil alles, was irgendwie Audio oder audiovisuell ist, wenn du im digitalen
Raum bist. Wo darf der Staat eingreifen?
Und der im digitalen Raum, und das weißt du haargenau, Markus, ist mit dem Aufkommen von Social Media, mit diesen Plattformen, wo du eigentlich ohne irgendwelche Verifizierung irgendetwas als News kannst deklarieren, ein extremes Potenzial von Desinformation vorhanden. Und ich finde, genau dort hat der Service Public eine extrem wichtige Rolle im digitalen Raum.
Ja, würdest du sagen, Zürich Zeitung und Tagesanzeiger?
Und die privaten Medien.
Zürich Zeitung und Tagesanzeiger können das nicht.
Doch, natürlich,
also,
es ist schon dort
der Balance. Der Service Public
doch, natürlich, es ist schon dort der Balance aus privaten und öffentlich-rechtlichen Medien, wo überhaupt keinen Grund besteht, wenn du sagst,
Radio und du mal überlegen. Was du jetzt sagst, das SRG braucht es doch nicht, um die Informationen zu überprüfen. Dafür hast du die privaten.
Nein, es geht darum,
Zürich Zeitung ist seriöser als alle anderen Medien. Das ist eine privatwirtschaftlich organisierte, aber das ist ja unbestritten. Und der Punkt ist, nein, das Argument für Service Public ist immer, kann der Markt das nicht leisten? Und das ist das Entscheidende. Kann der Markt das nicht leisten?
Nein, für mich ist das überhaupt nicht
die... Natürlich, das ist die liberale Linke. Du hast halt eine sozialdemokratische Haltung.
Nein, überhaupt nicht,
die liberale Position ist, eine Staatsintervention machen wir dann, weißt du? Eine Staatsintervention machen wir dann, wenn es Marktversagen gibt.
Nein, es geht nicht nur um das.
Und das haben wir nicht.
Das ist, wenn du das als rein, sage ich jetzt mal, ganz strikt normalen Wirtschaftszweig siehst, wo keine geringere oder höhere Bedeutung in einer Demokratie hat, dann bin ich völlig bei dir einverstanden. Die Medien aber, und da haben wir das letzte Mal schon darüber geredet, sind die vierte Gewalt in einer Demokratie. Die Medienlandschaft ist fragil, das Businessmodell implodiert in gewissen Bereichen. Es fließt alles ab ins Ausland. Alles hat sich total strukturell verändert in den letzten Jahren. Und du kannst das nicht einfach als normalen Wirtschaftszweig anschauen, sondern es hat eine wichtige Funktion in einer Demokratie.
Das.
Und ich bin der Ansicht, auch dort braucht es eine Balance
zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien. Das haben wir das letzte Mal auch schon besprochen. Wenn du die vierte Gewalt würdest sein als Medien, dann solltest du gewisse Staatsferne haben. Und sobald der Staat zugunsten von dir interveniert, ob jetzt direkt finanziert, wie das SRG, oder in dem, dass jetzt die Medien auch irgendwelche Subventionen bekommen, oder irgendwelche Vergünstigungen bei den Ausbildungsprogrammen und so weiter, ist die Staatsferne nicht mehr gewährleistet. Deshalb ist es tendenziell ganz sicher so, gerade aus demokratischen Gründen.
Aber du widersprichst dir ja selber, Markus, mit dem Staat.
Gerade aus demokratischen Gründen. Gerade aus demokratischen Gründen musst du dafür sorgen, dass der Staat nichts machen kann bei den Medien.
Ich bin auch nicht der Ansicht, dass das SRG in irgendeiner Art und Weise ein Staatsmedium ist, aber du widersprichst dir ja selber. Oder was ist denn der Staat? Also, ist es denn das Parlament? Das wäre ja dann nicht links-grün rein und der Bundesrat schon gar nicht recht, wenn du irgendwie implizierst, das SRG ist hier Staatsnach oder ein Staatssender, was überhaupt nicht stimmt.
Das ist ja, wie soll ich dem sagen? Der Punkt ist gar nicht, ob jetzt der Staat oder im Prinzip Gebühren, so wie sie jetzt ausgerechnet sind, sind eigentlich steuerähnlich. Du kannst sie denen nicht entziehen. Selbst wenn du blind bist oder taub bist und nie irgendetwas kannst nutzen von der SRG, musst du zahlen. Auch die Firmen müssen etwas zahlen, obwohl sie eigentlich alle Angestellten von diesen Firmen auch schon etwas zahlen. Das ist an sich auch nicht richtig. Es geht gar nicht darum, ob der Staat jetzt die SRG besitzt oder ob sie organisiert ist, so halb öffentlich und so weiter, oder öffentlich recht, spielt keine Rolle. Sie haben Bedingungen gesetzt vom Staat, die sie begünstigen. Und zwar massiv. Ich kann nicht Zwangsabo einziehen. Mir hat der Staat nicht gesagt, der Nebelspalter ist so wichtig, was natürlich selbstverständlich so wäre. Der Nebelspalter ist so wichtig, dass alle Firmen und alle Menschen müssen zahlen. Bei mir, oder? Es geht gar nicht um das, ob du jetzt irgendwie staatlich besessen bist oder ob du einfach Bedingungen hast, die nur der Staat dir garantieren kann. Das ist das Entscheidende. Und das ist der Unterschied von der SRG zu den privaten Medien. Alle privaten Medien können das nicht, was die SRG kann, oder?
Richtig.
Und jetzt kommt der Punkt, dass die speziellen Bedingungen, die musst du begründen, oder? Die musst du begründen. Das ist nämlich eine Staatsintervention zugunsten von einer Organisation.
Nein,
und jetzt früher war die Begründung, wir müssen Graubünden versorgen. Oder wir müssen Tessin versorgen. Und das finde ich immer noch eine gute Begründung. Da bin ich immer noch dabei. Deshalb bin ich auch immer noch für die SRG, oder? Aber grundsätzlich ist im Digitalen wären die Spielregeln eigentlich neu und anders. Und wir müssen sie neu diskutieren.
Also grundsätzlich, man muss den Service Public neu diskutieren in diesem Strukturwandel. Da bin ich einverstanden. Sonst wären wir uns, glaube ich, nicht einig. Weiteres Thema, bin ich gespannt. Vor gut einer Woche waren Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und eigentlich natürlich auch mit Blick auf die Bundestagswahl, die im Herbst ansteht, gespannt auf die Landtagswahl blickt. Kantersieg von der CDU, man kann es nicht anders sagen, mit riesigem Vorsprung, glaube 37,5% vor der AfD, die irgendwie massiv viel tiefer ist, stärkt natürlich die Kanzlerkandidatur von der CDU. Hast du das erwartet so? Gerade in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt?
Ehrlich gesagt,
gerade nach den letzten Wahlen
erwartet
in den Ländern.
Viel gesagt. Ich meine, das ist noch schwer zu sagen. Also erstens war klar, weil man im Vorfeld gesagt hat, die Umfragen sind so wahnsinnig gut für die AfD wird sicher die stärkste Partei. Das hat natürlich
hat
Gegnerschaft,
erwartet,
hat Gegnerschaft natürlich massiv mobilisiert. Das ist klar, dass sehr viele Leute, die vielleicht sonst sogar SPD oder Grün gewählt haben, die haben jetzt CDU unterstützt, weil man unbedingt verhindern, dass die AfD Nummer 1 wird. Die Bundestagswahlen wird das nicht so sein, weil die Bundestagswahlen besteht es nicht die Möglichkeit, dass die AfD die grösste Partei wird. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Die CDU hat von dem profitiert. Aber das andere glaube ich schon, ich glaube ja, es ist signifikant. Es zeigt schon, erstens, also die CDU ist noch lange nicht tot,
ja.
Obwohl man das Gefühl hat, oder? Die sind jetzt total mit dem falschen Kandidaten unterwegs.
Ja.
Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, das ist ein guter Kandidat, weil ich glaube, ganz ehrlich gesagt, die Leute wollen wieder mal einen Westdeutschen. Sie wollen so eigentlich einen klassischen Konservativen, der sogar noch religiös ist. Sie wollen einen, der einfach relativ auf einfache Verhältnisse kommt. Ja, und ich glaube, nach 16 Jahren Kanzlerin Merkel, eine Frau, ist es schwierig für eine andere Frau wiederzukommen. Die Leute haben wieder mal das Gefühl, wir wollen einfach wieder mal zurück zu dem normalen westdeutschen Modell.
Zu dem normalen westdeutschen Modell. Ich habe irgendwo letztens ein Meme gesehen, Social Media, ich muss jetzt einfach schnell eine Anekdote erzählen. Man kennt ja eigentlich, wenn man so alt ist wie ich und in Deutschland aufgewachsen ist, man kennt nur die Ära Merkel politisch und man kennt nichts anderes. Man kennt nur die Bundeskanzlerin und das wäre dann ein anderes Thema, das wir mal besprechen, wo ich irgendwie gelesen habe, ja, wenn es jetzt irgendwie eben, wenn es beispielsweise Armin Laschet wird, oder, dann wird man ihn weiterhin einfach Bundeskanzlerin nennen. Das haben wir immer so gemacht, wieso sollte man jetzt plötzlich Bundeskanzler sagen? Nein, aber Side Note. Ich glaube tatsächlich auch, und das, ich habe immer so das Gefühl gehabt, so während dieser Corona-Krise, vielleicht sind man sich so ein bisschen zurück eben auf so bewährt, auf das, was man kennt und so ein bisschen auch politisch oder so ein bisschen auf Parteien, wo man weiss, was man, wofür die stehen oder wo irgendwie eine gewisse Historie haben, wo man weiss, was man ungefähr hat, oder? Und das ist dann irgendwie total über den Haufen geworfen worden mit den letzten paar Landtagswahlen in Deutschland. Und darum hat es mich jetzt persönlich, aber ich finde eben noch, man muss schauen, wo ist die Landtagswahl gewesen, ist es Sachsen-Anhalt und irgendwo durch, stimmt das, glaube ich, schon so ein bisschen die Richtung, wo du sagst, aber gleich, es geht gegen die 40% Wählerschaftsanteil in einem Bundesland. Das ist schon für mich jetzt eine Überraschung gewesen, wo ich finde, ist ein Indikator dafür, dass wir einen CDU-Bundeskanzler werden haben im Herbst. Bin ich noch gespannt, aber ich glaube...
Es liegt aber auch daran, dass die Grünen jetzt viel falsch gemacht haben. Oder dass Baerbock ist keine gute Kandidatin. Sie kommt drunter
und sie ist wahrscheinlich
zu jung
in der Wahrnehmung der Leute, dass es eigentlich schade ist. Oder?
Sie hat viel zu Blödsinn erzählt. Sie hat, der Leistungsausweis ist eigentlich nie nicht, oder? Die hat nie ein Exekutivamt gehabt. Das ist ziemlich krass. Und Bundeskanzler vom grössten Land von Europa ist einfach eine andere Nummer. Das ist ein wichtiges Kriterium. Ich meine, ich würde jetzt dich auch nicht zur Bundeskanzlerin wählen.
Ja, ich dich auch nicht zum Bundeskanzler.
Ja, bei mir wäre es aber wirklich eine gute Idee, finde ich, ehrlich gesagt.
Zum Bundeskanzler zu wählen? Jesus, das ist aber der Unterschied.
Kann ich zu wenig gut.
Herrschaft. Markus.
Nein, nicht nur nach Herrschaft, aber so. Ich weiss auch nicht, die Deutschen haben einen speziellen politischen Geschmack. Ist ja gleich, aber beim Laschet finde ich eben genau das ist entscheidend. Es ist so ein bisschen, man will auch wieder, weißt, es ist auch einer von diesen Kandidaten, der sehr schlecht ankommt in den Medien. Und da glaube ich, ist gut. Das ist gut. Ich glaube, die meisten Leute haben die Medien völlig auf dem Weg. Die Journalisten haben es total auf dem Wecker, wo ihnen jetzt wieder 3 Wochen gesagt haben, das ist eine grüne Kandidatin, die ist super, Zukunft, jung, alles der Schrott. Das glauben die Leute alles nicht. Sie sagen es zwar nicht öffentlich, sie getrauen sich es nicht.
Sie sagen es nicht.
Lies ist ja nie in der Zeitung, die Leute kommen ja nicht. Und ich glaube einfach, es ist so einfach das alte westdeutsche Modell nach dem Hybrid Merkel, wo man nie recht gewusst hat, wo steht sie, woher kommt sie, was ist sie. Ja, da glaube ich, die Leute wollen wieder so ein bisschen etwas, was so ein bisschen real. Der Kohl hat von dem auch profitiert. Der Helmut Schmidt war viel zu geschliffen, viel zu intelligent, wahnsinnig eloquent können reden. Und dann hat man lieber den Kohl genommen, der fast keinen geraden Satz können sagen. Gut, wir sind noch bei den Steuern, wo du ja wahrscheinlich super findest, dass G7 uns neue Steuersätze vorschreiben. Also 15% ist ein Mindeststeuersatz für Unternehmenssteuern. Hat für die Schweiz gewisse Konsequenzen, weil ein Grund Warum die Schweiz ein guter Standort ist, ist die Steuersituation. Das sieht man Kanton Zug, das sieht man ja, Luzern, Schweiz, Basel, überall. Also, das ist etwas wichtig, ist ein wichtiger Faktor für die Schweiz, für den Schweizer Erfolg. Ist auch, hat auch etwas damit zu tun, dass unser Land sonst nicht so viel zu bieten hat. Wir haben einen wahnsinnig kleinen Binnenmarkt, wir haben keinen Rohstoff, wir haben keinen Meerzugang. Wir haben enorm viele natürliche Nachteile. Und dann ist klar, dass man mit politischen Gründen oder mit politischen besseren Rahmenbedingungen muss arbeiten muss. Und das G7, wo ein Kartell ist von grossen Ländern mit riesigen Binnenmärkten, das ein bisschen anders sieht, das ist okay. Aber dass wir dem angeben müssen, finde ich zumutig. Also das siehst du genau gleich.
Nein, überhaupt nicht. Natürlich. Also zuerst mal ist es mal eine Absichtserklärung. Man hat sich auf die wichtigsten Grundsätze geändert in dem G7-Gipfel vor etwa einer Woche. Und ich finde, jetzt rein globalisierungsökonomisch betrachtet, das schon wahnsinnig historisch. Und mir geht es mehr darum, wir können nachher noch über die Schweiz reden. Wir haben schon seit so lange eigentlich eine globale Wirtschaftsstruktur, wo es ganz wenige, ganz grosse Unternehmen, die ebenso eine Marktverzerrung verursachen, die quasi allmächtig sind, GAFA und so weiter und so fort. Die Möglichkeit bietet eigentlich erstens mal auf den Dienstleistungen, die sie erbringen, nämlich digitale Dienstleistungen, schon überhaupt gar nicht irgendwie man gewusst hat, wie besteuert man das, wo besteuert man das, wo findet das statt. Dass man eigentlich immer bis jetzt nach dem Prinzip gehandelt hat, ja, dort, wo die der Unternehmenssitz haben, dort werden sie auch besteuert von denen ganz grossen, um die, wo es primär geht, hockt niemand in der Schweiz, notabene. Und also muss man sich dort auch nicht selber überschätzen, sondern ich werde mehr ökonomisch eigentlich über den Durchbruch reden, dass man sich endlich nach langen Verhandlungen darauf geeinigt hat oder anerkannt hat, hey, wir sind hier in einem globalen Steuerfluchtswettbewerb, oder, wo es ganz wenigen, einen ganz grossen, eigentlich gelingt, quasi null Steuern zu zahlen für einen riesen Umsatz, den sie leisten. Und dass man derzeit mindestens 15%, und zwar auch im Land, wo du den Umsatz erzielst, ist schon ein Durchbrechen. Und ich finde, das ist... Ja, finde ich, muss man jetzt schon sagen, das ist primär also, ohne Leistung von der Janet Yellen, die das vorantrieben hat in den G7, aber auch in den USA, wo notabene viele von diesen Firmen sitzen. Sie macht ihnen den Wettbewerb auch schwerer, weil sie weiss, dass man ökonomisch muss die Firmen zur Kasse bitten, weil das nicht geht in dem Ausmaß, dass du einfach unterdurchschlüpfst als so riesigen, quasi marktverzehrenden globalen Konzern. Wie beispielsweise Apple, wie beispielsweise Facebook.
Also, wenn das gegolten hätte, was du gesagt hättest, hätten wir gar nie eine Exportindustrie können aufbauen können. Die Schweiz ist ein Exportland, Exportland seit 300 Jahren. Und einer der wichtigen Gründe war, dass wir immer eine extrem starke Exportindustrie hatten. Das haben wir gemacht, weil wir aus einem relativ kleinen Markt raus haben müssen auf den Weltmarkt gehen. Und wenn wir überall hätten müssen Steuern zahlen in diesen grossen Ländern, wo wir Zeug geliefert hätten, die Schweizer Exportindustrie wäre nie entstanden. Also die Vorstellung schon, dass du überall dort musst Steuern zahlen, wo du Zeug verkaufst, obwohl das Zeug, wir haben ja noch Mehrwertsteuer, es gibt auch Mehrwertsteuer und die wird auch schon gezahlt. Also das ist schon mal eine völlig krude Vorstellung, wo völlig nicht funktioniert und wo gerade für uns Schweizer katastrophale Auswirkungen hat.
Nein, überhaupt
die
nicht.
Die G7, das sind 7 grosse Flächenstaaten mit riesigen Binnenmärkten. Die haben natürlich schon von dem her haben die schon mal einen Vorteil, weil sie haben eben, also die deutsche Autoindustrie hat schon mal einen ganz grossen Heimmarkt. Das haben wir nicht. Unsere Pharma hat keinen grossen Heimmarkt. Unsere Pharma hat praktisch gar nichts, was sie absetzt in der Schweiz, sondern alles weltweit. Das ist mal das erste Punkt. Zweitens, der Steuerwettbewerb. Das Entscheidende am Steuerwettbewerb ist nicht, ob jetzt da die Konzerne zahlen oder nicht, Konzerne zahlen wahnsinnig viel Steuern. Also ohne Konzern in der Schweiz, aber auch in Frankreich oder in Deutschland und so weiter. Alle diese Staaten hätten grosse Probleme, wenn es die Konzerne gar nicht mehr gibt. Es stimmt nicht, dass die wenig Steuern zahlen. Aber der entscheidende Punkt ist der. Der entscheidende Punkt ist der. Steuerwettbewerb ist nötig, damit die Staaten nicht überbesen. Wenn die Staaten nicht das Gefühl haben, dass die Gefahr besteht, dass ein Steuerzahler geht, bemüht sie sich nie darum, ihre Dienstleistungen kostengünstig zu bringen. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und der grösste Erfolg von der Schweiz ist auch intern der Steuerwettbewerb. Aber
Nein, zwei Sachen, Markus. Also du verkennst, und das ist einfach nach wie vor, das will man irgendwie nicht so anerkennen, dass wir längstens nicht mehr in staatlichen Grenzen oder in einem staatlichen Steuerwettbewerb uns befinden, sondern dass eigentlich ein paar wenige grosse globale Konzerne so viel Macht erlangt haben, wo man grundsätzlich sich darüber unterhalten muss, wie zerschlägt man die wieder, weil das ist eine Ansammlung von Macht, das ist quasi Kartelle in gewissen Bereichen, vor allem von digitalen Dienstleistungen, wo es Interventionen wird brauchen, damit die nicht zu einer quasi Monopolstellung auswachsen. Und das ist einfach nicht mehr so, dass du irgendwie das in Nationalstaaten kannst denken. Wir sind längst so globalisiert. Ja, gut, und
solange wir nationalstaatliche Regierungen haben, gilt der Nationalstaat. Wir haben keine Weltregierung. Und wir haben keine Demokratie auf Weltebene. Was G7 jetzt macht, ist vollkommen undemokratisch. Kein einziger Bürger und Wähler wird gefragt. Das machen irgendwelche Regierungen im Kartell.
Ja, also
das geht gar nicht. Das geht nicht. Es wird über das nicht abgestimmt in Amerika, es wird nicht abgestimmt in Frankreich, ja, es wird in der Schweiz nicht abgestimmt. Das ist, das ist eine Art von Feudalisierung. Das ist eine Feudalisierung. Das ist eine Feudalisierung. Das ist eine Feudalisierung, wo Leute wie du dann vorwärts treiben. Nein, wenn du auf Weltebene willst regulieren, okay.
Ja.
Bei meinem Gast, aber dann wird die Regierung auf Weltebene.
Ja, und
die
Demokratie. Aber okay, da diskutieren wir das nächste Mal drüber.
Nein, probieren wir das nächste Mal drüber.
Das ist sehr interessant. Aber du lenkst vom, du lenkst vom Fakt ab und das erstaunt mich, du als Liberale, dass es darum geht, in den letzten paar Jahren aufgrund von der digitalen sagen jetzt mal Revolution oder wie man das auch immer nennen will, aufgrund von der Globalisierung entstandenen Riesenkonzern. Und um die geht es. Das ist der symbolische Wert von der Mindeststeuer von 15%. Es geht um GAFA, es geht um Google, Amazon, Facebook.
Nein, das stimmt nicht so.
Doch, natürlich.
Es geht darum, dass Frankreich und Deutschland. Frankreich und Deutschland sind zwei Staaten, die mit ihrem Geld nicht haushalten können. Vor allem Frankreich hoch verschuldet. Es ist ein Kartell von Ländern, die versagen. Die in der Steuerpolitik völlig versagt.
Es wird vor allem die Schwellenländer von dem profitieren.
Nein, es ist ja für die G7 sind die Länder, die in der G7 sind, Italien, Frankreich, Deutschland, England teilweise auch. Das sind Länder, die versagen, was Steuerpolitik betrifft. Die versagen, weil sie viel zu teuer sind. Weil sie die gleichen Dienstleistungen, die wir haben in der Schweiz, die viel besser sind als die in Deutschland, zahlen wir weniger Steuern dafür. Weil unser Staat ist effizienter. Und warum ist er effizienter? Weil es einen Steuerwettbewerb gibt in der Schweiz.
Nein,
in Deutschland gibt es keinen Steuerwettbewerb.
Ich bin auch nicht gegen Steuerwettbewerb, by the way. Und ich glaube übrigens auch nicht,
wieso bist du denn für die Abschaffung vom Steuerwettbewerb?
Die Schweiz spielt dort ehrlich gesagt gar keine Rolle. Natürlich muss man als Schweiz auch sich überlegen, wie sehr von einem Wirtschaftsstandort, der darauf basiert hat, in der Vergangenheit und auf gewissen Erfolgsfaktoren, wie soll ich sagen, aufgebaut ist und funktioniert hat. Ich glaube, die Schweiz ist gar nicht so schlecht positioniert. Wir haben irgendwie mit Zürich Finanzdienstleistungssektor einen extrem starken Finanzplatz. Wir haben die Pharma in Basel, wir haben Krypto und Rohstoffe in
Zug. Das hat aber mit den Steuern zu tun.
Natürlich hat das mit den Steuern zu tun, aber du musst jetzt auch nicht so darauf reduzieren, als dass es irgendwie hier darum ging, in der Wirtschaftsstandort Schweiz zu schwächen. Nein, es geht mal darum, Diskussionen darüber zu führen. Was macht man mit diesen globalen... Ja, aber das schwächt man schon per se, Markus. Und die Firmen, die sind schon lange nicht mehr in der Schweiz.
Wir haben gewisse Sektoren, die in der Schweiz sind. Es kann doch nicht sein, dass Sachen, die bei uns gelten, da geht es um Gesetz. Es geht darum, was für einen Steuersatz wir haben für Unternehmenssteuern, dass irgendwelche fremde Regierungen, und zwar Grossmächte, 7 Grossmächte,
also tun uns das auf...
Markus, wir haben dort keine Chance. Noch einmal.
Der Punkt ist, sieben Grossmächte
machen bei uns Gesetze. Wie kannst du so etwas gut finden?
Markus, das ist jetzt wieder mal von weitest fern geholt. Aber wir werden uns nicht mehr einig.
Wieso?
Weil du irgendwie implizierst, dass es hier Gesetze uns aufgezwungen werden. Ja. Wir können uns darüber
Wir haben über die Steuern schon 1000 Mal diskutiert und wir haben abgestimmt.
Ja.
Wir haben nicht eine Unternehmenssteuer von 15% wollen. Wollen wir nicht. In den Kantonen gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, ist anders abgestimmt worden. Jetzt kommt die amerikanische Regierung und sagt uns, was wir für Steuern haben im Zug. Das findest du gut, wenn du den Imperialismus so gut findest, dann viel Vergnügen.
Viel Vergnügen. Wenn du Machtkonzentration so gut findest, dann...
Das ist nicht Machtkonzentration. Es geht darum, wer macht Gesetze.
Wir werden uns nicht mehr einig.
Wer macht Gesetze? Bürger oder die amerikanische Regierung in der Schweiz?
Oh, was findest du besser? Bürger.
Was findest du besser?
Die Bürger.
Die Bürger sind auch im Parlament vertreten.
Gewaltenteilung.
Noch einmal. Wer macht Gesetze in der Schweiz? unser Parlament und Volk und Stand.
Ist sie anders?
Oder der Joe Biden.
Ist sie anders?
Oder der Joe Biden.
Ach komm, Markus.
Es ist so.
Du erzählst hier wieder völligen Quatsch.
Wer sagt, dass die Unternehmenssteuer muss sein bei 15%? Sieben Staaten, nicht
haben
mehr.
Haben wir in der Schweiz gesagt,
und das hat
ja,
doch mit Demokratie nichts zu tun.
Haben wir in der Schweiz nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, nein, wir möchten
wir
das
können's
nicht?
Doch, nein, wir können es nicht, weil wir so unter Druck kommen, weil die OECD uns so viel...
Abwägen. Es hat immer Konsequenzen.
OECD austreten, das ist die richtige Methode.
Könnte man natürlich machen als Schweiz, wenn man das will, aber ich glaube, es ist eine dumme Idee.
Das ist eine sehr gute Idee. Das werden wir auch machen, wird auch bald passieren. Das war Friendly Fire. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit.